SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur und wir senden aus der Stadt fürs ganze Land. Und das heißt für Städte von A wie Aarau bis Z wie Zürich, ebenso wie für Dörfer von A wie Allenwinden bis Z wie Zollikofen. Und damit mit Begriffen wie Kultur, Stadt und Dorf sind wir mitten in unserem Thema für heute. Kunst und Dorf, so heißt ein neues Buch, das Kulturprojekte auf dem Land in den Blick nimmt, sie vorstellt, sie diskutiert, sie auch in einen historischen Kontext stellt. Und darum soll es heute gehen. Am Mikrofon Elinor Landmann. Und mir gegenüber sitzt die Herausgeberin dieses Buches, die Autorin und Kunstkritikerin Britta Polzer. Britta Polzer, ich habe es eben gesagt, das Buch trägt den Titel Kunst und Dorf. Und wer immer einen Titel sucht und etwas benennt, der schließt was anderes aus. Wenn Sie sich mit Kunst und Dorf auseinandersetzen, heißt das, das ist was anderes als Kunst und Stadt?
Auf jeden Fall. Kunst und Stadt ist das Thema seit circa 2 Jahrzehnten. Künstlerinnen und Künstler thematisieren Gentrifizierung, die schrumpfenden Städte und so weiter und so fort. Also Stadt ist nicht nur das relevante Zentrum für Künstlerinnen und Künstler, weil dort die Ausstellungen stattfinden, die Galerien sind, die Plattformen, die Hochschulen und so weiter und so fort, sondern auch inhaltlich wurde die Urbanisierung, das Urbane mit all seinen Problemen, Fragestellungen noch und noch inhaltlich thematisiert. Ganz im Gegensatz natürlich zum Dorf. Das Dorf und die Kunst schließen sich fast per se aus, weil eben dort gibt es keine Infrastruktur. Und mich hat aber eben gerade dieser Gegenpart interessiert, das Dorf also.
War es schwierig, Projekte zu finden? Also quasi in der Recherche, wie Sie das jetzt geschildert haben, klingt das fast ein bisschen so, als sei das ein blinder Fleck.
Das hat durchaus was. Das ist ein blinder Fleck oder war ein blinder Fleck. Ich arbeite auf der Redaktion des Kunstbulletins. Und dort hatte ich schon lange gesammelt alle Infos, die irgendwie über Projekte auf dem Land berichteten, in Dörfern. Und da ich selber vom Dorf komme, hat mich das immer schon interessiert und ich habe angefangen, das zu sammeln. Es gibt schon recht viele Leute, die im Dorf wohnen, dort ein Atelier haben, der Raum ist günstig und dort malen oder Skulpturen herstellen, ihre Projekte realisieren. Das hat aber mit dem Dorf als solchem wenig zu tun. Das hat mich nicht interessiert, sondern mein Augenmerk lag auf Projekten, die in den Dörfern entstehen bzw. für die Dörfer gedacht sind.
Das heißt, es geht hier in diesem Buch wirklich um Projekte, die das Dorf als Dorf thematisieren, die sich damit auseinandersetzen.
Genau.
Jetzt haben Sie es gesagt, Dorf als Thema, das Dorf macht auch mit bei den unterschiedlichen Projekten. Jetzt ist ja Stadt und Dorf, das sind nicht einfach nur geografische Begriffe, das ist irgendwie auch so ein bisschen ein Minenfeld. Also ich kann das illustrieren mit ein paar Klischees. Schnöselige Städterkünstler, die für ihre Projekte einen neuen Absatzmarkt suchen und auf dem Land zu entdecken glauben. Die haben keine Ahnung von nichts und Angst vor dreckigen Händen. Das wäre quasi die eine Seite. Die andere Seite, das andere Klischee, desinteressierte Dorfbewohner, die im Kunstgetue nichts abgewinnen. Dumpfe Landwirte, die dank städtischem Kulturimport von den Musen endlich wachgeküsst werden. Eben, ich habe es gesagt, das sind Klischees, das sind kräftige Klischees, die aber, glaube ich, schon auch andeuten, wo Konfliktlinien durch Stadt und Dorf und die Begegnung der beiden, wo die durchlaufen. Sind Sie solchen Klischees begegnet? Haben Sie sich mit solchen auseinandergesetzt im Lauf Ihrer Recherche und Ihrer Arbeit an diesem Buch?
Also ohne Zweifel sind die Leute, die auf dem Dorf wohnen, Kunstfremde. Es gibt halt auch keine Infrastruktur. Man geht nicht ins Museum oder mal eben in einer Galerie vorbei oder zu einer Diskussion. Die Kunst hat ja auch oft so eine Aura um sich. Das rühr mich nicht an. Ich bin schwierig. Ich bin intellektuell. Ich bin was ganz Besonderes. So. Und das schreckt, könnte ich mir vorstellen, besonders die Dorfbewohnenden ab. Und darum braucht es da eine andere Art, wohl sie abzuholen. Und dafür sind natürlich gerade solche Projekte gut, wie sie im Buch beschrieben werden, die partizipativ vorgehen, wo man also die Dorfbewohnenden auf irgendeine Art mit einbezieht, sei es ganz banal, dass sie technisch mitwirken, sei es, dass man mit den Ziegen des Bauern irgendetwas macht oder dass alle ihre Fenster aufmachen sollen an einem bestimmten Tag. Solche unverfänglichen oder unkomplizierten Herangehensweisen öffnen den Zugang, bieten da eine spielerische Plattform an.
Solche spielerischen Herangehensweisen wären eigentlich in der Stadt manchmal auch nicht schlecht, oder?
Also das gibt es natürlich auch in der Stadt, klar. Und mein Fokus liegt auf dieser sogenannten Partizipation, also der Teilhabe. Und da gibt es auch in der Stadt noch und noch Projekte. Und viele Künstler haben da auch ein regelrechtes Instrumentarium entwickelt. So wie andere mit Öl malen, so haben sich wieder andere völlig spezialisiert auf diese Art, mit Leuten zu arbeiten, sie mit einzubeziehen. Aber spezielle Klischees könnte ich nicht sagen, dass mir da auch im Buch irgendjemand einfällt, der spezielle Klischees thematisiert hätte. Vielleicht ein Künstler, Autor, der sagt, dass im Dorf gerade dadurch, weil die Leute kunstfremder seien, zum Teil auch größerer Zugang für diese partizipativen Projekte da sein. Bildungsbürger, in Anführungszeichen, die würden häufiger denken, Kunst muss so und so sein, die muss im Museum hängen, das muss eine regelrechte Skulptur sein. Aber gerade wenn man nicht so viel Ahnung hat von Kunst, wenn man nicht so in diesem ganzen Diskurs drinsteckt, dann kann man durchaus offener sein, sich auf ganz neue Herangehensweisen einzulassen. Es gibt natürlich auch andere Autorinnen, zum Beispiel Pia Lanzinger, die im Dorf Petze tätig war und die sagt, dass es äußerst schwierig war, den ganzen Vorurteilen zu begegnen. Und dass dann der Kulturverein, mit dem zusammen sie arbeitete, erst richtig aktiv werden musste, bis da eine positive Plattform entstand. Also das ist durchaus auch vorhanden. Und zudem, da diese Projekte ja oft im öffentlichen Dorfraum stattfinden, ist es auch so, dass in Dörfern der öffentliche Raum, sofern man in einem Dorf davon sprechen kann, mehr als ein Privatraum angesehen wird. In der Stadt weiß man, was ist ein öffentlicher Raum. Das sind die Plätze, das sind auch die Straßen, auf denen sich völlig unterschiedliche Menschen begegnen. Im Dorf gibt es nicht diese Heterogenität der Bevölkerung. Und viele meinen dann, das, was vor ihrer Tür ist, das sei praktisch, das gehöre zu ihrer Wohnung, das sei ihr Privatraum.
Dann herrscht dort auch eine andere Kontrolle.
Ja, genau. Mhm. Und jeder kriegt alles mit, natürlich auch im Dorf. Das ist nicht wie in der Stadt, dass vieles ich überhaupt gar nicht weiß und auch gar nicht mich abschotten muss geradezu. Aber im Dorf, bedingt durch die Kleinheit, kriegen alle alles überall mit.
Also eine andere Öffentlichkeit, vielleicht so mal als ein Merkmal von Kunstprojekten, die im Dorf stattfinden. Ich würde gern über ein paar Beispiele aus dem Buch ein bisschen genauer mich mit Ihnen unterhalten, Britta Polzer. Es gibt zahlreiche Beispiele aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland. Das geht von der Produktion lokaler Produkte wie Seife oder Besteck bis hin zum Einrichten wirklicher gesellschaftlicher Treffpunkte fürs Dorf. Wenn wir mal ein Beispiel rausgreifen, der Künstler Rolf Wicker, der hat in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern eine temporäre Kunsthalle eingerichtet. Was ist das Charakteristische dieses Projekts, das ja relativ prominent in diesem Buch auch vorgestellt wird?
Rolf Wicker ist gleich der Erste mit seinem Text im Buch. Und er wurde im Rahmen eines Projekts, das heißt Kunst fürs Dorf, Dörfer für Kunst, von der Deutschen Stiftung Kulturlandschaft, die dem Bauernverband in Deutschland nahesteht, von dem Bauernverband gegründet wurde, aufs Dorf verschickt wurden. Der Bauernverband oder diese Stiftung halt hat gesehen, dass besonders in Deutschlands Osten, also in der ehemaligen DDR, das Land ganz schlecht dran ist, die Dörfer praktisch vor die Hunde gehen, weil alle die intelligenter sind, die jünger sind, besonders viele Frauen scheinbar auch, nach der Wende weggelaufen sind in den Westen, weil sie hofften, dort anspruchsvollere Arbeit zu finden, bessere Arbeit, Arbeit überhaupt. Nur die ganz Alten bleiben zurück. Und diese Dörfer sind einfach verwahrlost. Und es droht, dass sie alle in die Hände von Rechtsradikalen geraten.
Die gesellschaftliche Strukturen bereitstellen und den Leuten das Gefühl geben, wir kümmern uns um euch.
Genau. Um zurückzukommen auf dieses Projekt von Rolf Wicke, er hatte sich gemeldet bei diesem Kunst fürs Dorf, Dörfer für Kunst, ein sehr schöner Titel, Projekt, und hatte sich für das Dorf Lelkendorf beworben und wurde auch von dem Dorf Lelkendorf ausgesucht, dort aktiv zu werden. Er hat dann ein halbes Jahr dort gelebt und hat dort die sogenannte kleinste Kunsthalle Europas aufgebaut, die einfach in einem winzigen kleinen ehemaligen Pförtnerhäuschen eingerichtet wurde. Rolf Wicker hat dann Essenspatenschaften eingerichtet. Finde ich eine fantastische Idee. Also rundum hat er bei verschiedenen Leuten aus dem Dorf, konnte er mitessen. Und dann entstanden natürlich zig Gespräche und Austausch. Und in dieser kleinsten Kunsthalle Europas hat er verschiedene befreundete Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die dort ihre Projekte zeigen konnten. Im Dorf natürlich etwas Sensationelles, viel Aufruhr, viel Abwehr, aber auch viel Interesse. Und er sagt, das war seit langem, langem das erste Mal, dass dieses Dorf, das total zerfallen war, weil die zurückgeblieben sind, die fühlen sich elend, die sprechen überhaupt nicht mehr mit denen, denen es besser geht. Also ein Riss ging durchs Dorf und dass durch diese kleinste Kunsthalle erstmalig wieder die Leute ein gemeinsames Thema fanden. Das war etwas, wo sich alle andocken konnten und mitreden konnten.
Das beschreibt er sehr anschaulich. Die eingeladenen Künstler halten dann jeweils Vorträge bei der Vernissage und da sitzt dann eben zum Beispiel ein Hartz-IV-Empfänger neben dem Adligen, der das Schloss besitzt. Mich hat dieses Projekt ein bisschen auch erinnert an ein anderes Projekt, das auch im Buch vorgestellt wird. In Zorten hat nämlich ein Schweizer Künstler auch eine Art Kunsthalle eingerichtet in einem ehemaligen Stall, den er geerbt hat von seiner Großmutter. Sind die beiden Projekte vergleichbar?
Jein. der Toni Papan aus Zorten wurde, wie Sie schon sagten, eben nicht geschickt, quasi im Auftrag einer Stiftung, sondern der ist aus eigenem Antrieb gegangen. Im Buch werden völlig unterschiedliche Motivationen vorgestellt, warum überhaupt diese Künstlerinnen und Künstler da in diese Dörfer gehen. Und hier haben wir schon zwei verschiedene Modelle. Es gibt viele Stiftungen, die schauen, dass Künstler aufs Dorf gehen, aber es gibt auch völlig individuelle Begründungen. Und hier eben, der Toni hatte den Stall geerbt von der Großmutter. Der Stall war recht zerfallen. Was macht man damit? Der Toni interessierte sich für dieses Gebäude, weil er dort auch die Chance hatte, so eine Art Gesamtkunstwerk aufzubauen, wo nicht alles reglementiert ist, wie häufig in der Stadt. Das WC hat bestimmten Vorlagen zu erfüllen, die Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Und dieser ganze Stall in seinem Ausbau, der ist so etwas geworden wie ein Kletterstall, wie ein Gesamtkunstwerk eben, wo vieles durcheinander geht.
Mit Nischen, wo man hochklettern kann. Da ist oben ein Tisch und unten gibt es dann einen Schlafplatz und genau. So weiter und so fort.
Ganz genau. Und zwischendurch noch eine Bühne für Musiker, die über eine kleine Leiter hinlaufen müssen. Mhm. Also alles sehr speziell. Und er hat diesen Stall ausgebaut und dann erstmalig angefangen, für den Sommer Künstlerinnen und Künstler einzuladen. Wohlgemerkt, viele dieser Projekte finden nur im Sommer statt. Das winterliche Dorfleben ist wesentlich weniger attraktiv. Und die meisten der im Buch auftretenden Künstlerinnen und Künstler leben auch vorrangig in der Stadt. Aber im Sommer geht man gern aufs Land. Und dann hat er von Beginn an die Strategie gehabt, wir wollen hier nicht die Hippies sein, wir wollen nicht die exotischen anderen sein, sondern wir wollen uns ins Dorfleben integrieren. Und er erzählt dann wunderbare Sachen. Zum Beispiel in dem Dorf gibt es kein Internet. Oder nur sehr schwierig zu empfangen. Nur oben bei der Kirche, dort empfängt man besser. Und dort gibt es auch außen an der Kirche eine Steckdose, in die man den Stecker stecken kann, um Strom zu haben. Aber das darf man eigentlich nur, wenn der Pfarrer das weiß. Und Toni Papan hat dann wirklich das auch so gemacht. Er hat den Pfarrer gefragt. Er hat das nicht einfach missbraucht und doch gemacht, ohne da die Erlaubnis zu holen, sondern es war ihm ein Anliegen, dass das, was in diesem Dorf geschieht, dass das in Einvernehmen verläuft. Und genauso noch eine andere schöne Geschichte. Die Künstler kommen dahin und wollen lange schlafen und dass er das nicht in Ordnung findet. Er weiß, dass die Bauern drumherum sehr früh aufstehen müssen und schon um 6 oder 5 auf den Beinen sind. Und dann hat er dafür gesorgt, dass auch seine Künstlerinnen und Künstler sich irgendwie dem Rhythmus dieses Dorfes anpassen und hat dann schon sehr früh morgens begonnen, laut Lärm zu machen mit irgendeiner Maschine, um doch die Leute aus ihren Betten zu holen. Also es ist nicht mehr so wie früher, wo die Künstler dann in ein Dorf hereinbrechen und völlig anders sind, völlige Exoten, sondern eigentlich in den meisten Projekten, eigentlich in allen, ist es so, dass die Künstler durchaus bereit sind, sich da anzupassen.
Was auffällig ist bei diesen beiden Beispielen und auch bei anderen Beispielen, die man in diesem Buch findet, ist ja, dass ganz häufig eine soziale Funktion von Kunst im Vordergrund steht oder als im Vordergrund stehend beschrieben wird. Also Kunst und diese Projekte, die sind identitätsstiftend. Die stellen eine Gemeinschaft her, die vielleicht vorher so nicht da war, sei es im Dorf selbst unter den Bewohnern, sei es zwischen Künstlerinnen und Künstlern, die vielleicht für 3 Wochen mal im Dorf sind, und den Dorfbewohnern. Ist das so ein Charakteristikum dieser Dorfprojekte? Sie das Soziale, die soziale Funktion nach vorne holen?
Jein. Also auf der einen Seite muss ich sagen, diese Art von partizipativen Vorgehensweisen, das ist das, was mich speziell interessiert. Und darauf lag mein Augenmerk. Und natürlich auf Projekten, die sich auf das Dorf beziehen, die nicht im Atelier stattfinden, sondern im Dorfraum. Und dann liegt es eigentlich nahe, wenn man ja auch ein Publikum haben will, Leute, die das mitmachen, die das sehen, darüber sprechen, das irgendwie rezipieren, dann liegt es letztlich nahe, dass man die Dorfbewohnenden irgendwie mit einbezieht. Aber wie gesagt, diese Beteiligung kann sehr vielfältig sein. Die kann schon darin bestehen, dass der Bauer seine Ziegen zur Verfügung stellt.
Also meinen Sie, dass diese soziale Funktion von Kunst, die würde dann quasi auch bei partizipativen Projekten in der Stadt im Vordergrund stehen? Die funktionieren dann gleich, da haben wir keinen Stadt-Dorf-Unterschied.
Das kann durchaus so sein, dass man auch in der Stadt versucht, ein soziales Gebilde herzustellen, Austausch zu initiieren. Aber in den Dörfern liegt das sicher näher. In der Stadt gibt es sehr viel Austausch. Überall, man muss sich geradezu oft abschotten, wie gesagt, damit man nicht völlig überflutet wird. Aber in den Dörfern ist die Situation anders und dessen waren sich wohl sehr viele Künstler und Künstlerinnen bewusst, dass im Dorf überhaupt der Austausch nicht mehr funktioniert. Dass die Leute sich total in ihren Häusern vergraben. Und weil es einfach auch keine Infrastruktur mehr gibt, in der man sich trifft. Es gibt in vielen Dörfern, und das sicherlich europaweit, einen totalen Rückgang der Infrastrukturen. Schulen, Kindergärten, Einkaufsläden, Kneipen, Restaurants, alles ist in den letzten 50 Jahren rigoros zurückgegangen. Darüber schreiben verschiedene Autorinnen im Buch. Und das ist auffällig, wenn man im Dorf aktiv wird. Diese Dörfer, die trocknen einfach aus. Und da haben tatsächlich verschiedene Künstlerinnen und Künstler aus ganz verschiedenen Motivationen die Intention entwickelt, dem etwas entgegenzustellen. Die dem Bauernverband nahestehende Stiftung, von der wir gesprochen haben, die hat das als praktische Funktion der Kunst gesehen. Die wollte, dass die Kunst so wirkt. Aber in vielen anderen Projekten ist das ohne großes Nachdenken entstanden, wie beim Toni. So dass er jetzt in seinem letzten Projekt Bänke vor die Häuser stellt, ganz einfache Gerüste mit einem Apfelkorb, weil er sagt, früher hat es überall im Dorf diese Bänke gegeben und die Leute, die saßen vor ihren Häusern und wenn man die Straße entlang ging, dann hielt man einen kleinen Schwatz überall. Mhm. Das gibt's alles nicht mehr, man sieht sich nicht mehr. Und wir Künstler, wir initiieren das jetzt wieder. Also man ist dann immer schnell dabei zu sagen, ja, die Kunst wird da Sozialarbeit. Das ist aber ein Vorwurf, der allzu schnell getroffen wird, denn wie gesagt, auf der Palette des kommunikativen oder der partizipativen Vorgehensweisen gibt es ein breites Spektrum und das ist in den letzten Jahrzehnten gang und gäbe, dass Künstler und Künstlerinnen sich da praktisch damit arbeiten.
Diese Vereinzelung, die Sie da ansprechen und auch beschreiben für eine dörfliche Struktur, die kennen wir ja aber auch aus der Stadt. Also natürlich gibt es in der Stadt Cafés, es gibt Bars, wo man sich mit ausgewählten Freundinnen, Freunden trifft. Aber die Bewegung dieser Vereinzelung, der Rückzug in die Wohnungen, Verlust von sozialen Kontakten im öffentlichen Raum, läuft in der Stadt eigentlich genau gleich.
Also sicher ist die Individualisierung generell vorhanden. Das ist eine Tendenz überall. Aber in den Dörfern, wenn man in einem Dorf lebt, hat man nicht die Auswahl. Ich gehe mal eben ins Kino oder ich gehe doch vielleicht ins Café um die Ecke. Die Alternative ist einfach nicht vorhanden. Es sei denn, man setzt sich ins Auto und fährt einige Zeit. Insofern ist das für die Dörfer schon noch relevanter. Und natürlich auch gerade das Dorf. Früher beim Dorf sagte man, das Dorf ist die Gemeinschaft im Gegensatz zur Stadt. Die Stadt ist die Gesellschaft. Also das Dorf, das herkömmliche Dorf, assoziiert man mit Großfamilien, mit einer Sozietät, die viel Kontakt hat miteinander, wo viel Austausch stattfindet, wo vor allen Dingen auch über die Berufe alle irgendwie miteinander verquickt sind. über die Landwirtschaft, die früher ja die Dörfer prägte, wohlgesagt früher, waren alle miteinander verbunden. Die Handwerker hatten dann auch da in diesen Höfen zu tun. Es gab Knechte und Mägde, alle waren ständig miteinander verbunden. Und das ist eine Gemeinschaft, wo wirklich der Kontakt einfach existierte. Während man in der Stadt schon lange von Gesellschaften gesprochen hat, wo so viel sich durchmischt, eine solche Diversität und eine solche Fülle von unterschiedlichen Menschen da ist, dass man sich zurückziehen muss, um überhaupt noch das eigene irgendwie wahren zu können, die Privatheit. Gerade vor dem Background auch, dass man im Dorf immer von einer Gemeinschaft gesprochen hat, ist jetzt feststellbar, dass diese Gemeinschaft einfach überhaupt kein bisschen mehr vorhanden ist. Und dann bleibt praktisch nur dieser totale Rückzug, dieses sich abschotten.
Wenn Sie von Gemeinschaft sprechen, Britta Polzer, als quasi der Begriff für die Sozialstruktur, für die ehemalige Sozialstruktur im Dorf, inwiefern ist dieser Begriff dann auch geprägt von der Sehnsuchtsvorstellung, die Städterinnen und Städter immer hatten gegenüber dem Dorf? Seit Jahrhunderten wird das Dorf als Idylle, Gemeinschaft, gemeinsam und so weiter beschrieben. Das ist natürlich eben, das ist ein Sehnsuchtsort.
Ja, jein, wieder. ja, es ist eine Sehnsucht, aber zugleich wurde immer wieder thematisiert, wie eng diese Gemeinschaft werden kann. Dass jeder alles über alle weiß, das ist natürlich auch eine unglaubliche Einschränkung. Und das kann genauso rigoros werden und bedrängend und eng. Und nicht zuletzt darum sind dann auch viele in die Städte gegangen, weil sie dort nicht so diese beengende Gemeinschaft hatten. Also das war immer alles nebeneinander. Dass heute das Dorf wieder zu einem Sehnsuchtspotenzial geworden ist, was sich ja auch in so Zeitschriften zeigt, wie Landlust und Landliebe, und man da solche Idealvorstellungen im Kopf hat, die ja überhaupt nicht mehr vorhanden sind, hat sicher damit zu tun, dass diese Dörfer also sozusagen aussterben, dass man weiß, da ist ein Verlust da, den man gar nicht mehr einholen kann. Und natürlich auch, im Dorf hat man die Landschaft drumherum und man sehnt sich nach Land, nach Naturnähe, nach der Umgebung von Bäumen, Büschen, Blumen. Das Land hat damit ja auch etwas, das wird im Buch auch thematisiert, etwas Ungebundeneres, etwas Freieres. Im Dorf sagt eine Künstlerin, Antje Schiffers, dass man sich im Dorf auch oft die Freiheit nimmt, etwas irgendwie zu machen. Man denkt nicht gleich, man brauche für alles einen Spezialisten. Also so ein Freiheitspotenzial, dass man abseits dessen ist, was rigoros vorgegeben wird, irgendwelche Stilkriterien, irgendwas, wie man zu leben hat, wie man sein soll, wie man sich verhalten soll, das ist im Dorf auf der anderen Seite dann doch wohl noch ausgeprägter. Es gibt mehr Freiraum.
Wenn Künstlerinnen und Künstler ins Dorf gehen, im Dorf, auf dem Dorf Kunst machen, Projekte machen mit Bewohnerinnen und Bewohnern, dann hat das auch eine Geschichte. Es gibt die Künstlerkolonien, wo weniger partizipativ gearbeitet wurde. Da sind Künstler aus Land gefahren, haben dort gemalt, haben häufig sehr innovativ gemalt, sehr innovativ gearbeitet, diese Freiheit vielleicht so umgesetzt. Und was da aber mitkommt, ist ein bestimmter Kolonialismus steckt ja schon im Wort, die Kolonie. Sie sprechen sehr begeistert über einzelne dieser Projekte. Ist ja auch klar, Sie haben das Buch herausgegeben. Trotzdem, ist ein Teil Kolonialismus auch darin, wenn städtisch geprägte Künstlerinnen und Künstler für 3 Monate aufs Land gehen und dort zusammen mit den Dörflern gemeinschaftliche Strukturen in künstlerischen Zusammenhängen gemeinsam neu aufbauen? Hat das auch was mit Kolonialismus zu tun?
Große Frage. Ich versuche, sie peu à peu zu beantworten. Also Künstlerkolonien auf dem Land, Sie haben recht, da steckt das Koloniale drin. Was man natürlich eigentlich nur gebraucht, wenn es dann ganze Gruppen werden. Also bei diesen zum Beispiel bei Barbizon in der Nähe von Paris oder auch Worpswede im nördlichen Deutschland. Da begannen einzelne Künstlerinnen und Künstler, dieses Dorf zu okkupieren und sich anzueignen, und dann kamen unglaublich viele hinterher. Also das, wo die bildeten dann wirklich praktisch da Niederlassungen und dann kamen auch die Städte angereist, weil sie das toll fanden und angucken wollten. Das wurden dann wirklich quasi Kolonien. Die Projekte, die ich im Buch aufführe, das sind eigentlich immer nur einzelne. Es gibt kein Projekt, wo dann wirklich eine richtige Gentrifizierung stattgefunden hätte, wo also das Dorf auf einmal von ganz vielen Kunstschaffenden bevölkert worden wäre, die sich dort niedergelassen hätten, Häuser gebaut haben und dann auch noch sehr viele Touristen angezogen hätten. In dem Sinne Kolonialisierung gibt es heute nicht, dass ich wüsste. Aber der Tatbestand, dass da von außen jemand hineinkommt, also Fremde in dieses Dorf eintreten, und dass praktisch auch die Inputs von Städtern kommen, das ist so, wobei ich das als einen Gewinn betrachten würde. Das wird auch mehrfach thematisiert. Zum Beispiel die Antje Schiffers, sie sagt, dass praktisch der dorfpsychologische Ansatz, das müsse von jemandem kommen, der von außen kommt. Das könne das Dorf selber gar nicht leisten, weil die alle viel zu verstrickt sind in ihren Gegebenheiten, sondern da müsse quasi jemand von außen kommen und das neu durchmischeln sozusagen und versuchen, die Leute auf einer ganz anderen Ebene anzusprechen.
Also da geht's um jemanden, der systemfern ist und nicht systemintern, also ein externer Beobachter. Ob er Städter ist oder nicht, ist dann eigentlich egal.
Genau. Also es ist ja tatsächlich so, viele wohnen in den Städten, in Großstädten auch, natürlich in Wien, Berlin, Zürich. Und die gehen auf diese Dörfer und haben einen völlig fremden Blick und sind sicherlich auch heute noch irgendwelche Exoten. Aber andere kommen selber vom Land, nicht wenige kommen selber von einem Hof oder kommen aus einem Dorf. Also sind dann schon viel weniger die Exoten, aber sind dennoch die Fremden. Antje Schiffers arbeitet häufig so, dass sie so einen internationalen Dorfshop aufbaut und auch in Dörfern Projekte realisiert. Und sie kommt auch von außen in die Dörfer, obwohl sie von einem Bauernhof kommt, in einem Dorf groß geworden ist.
Dieses und andere Beispiele sind zu finden im Buch Kunst und Dorf, herausgegeben von Britta Polzer. Unsere Zeit ist fast um, Frau Polzer. Haben wir was Wichtiges vergessen?
Ja, sehr gerne würde ich sagen, dass ich dieses Buch überhaupt realisieren konnte, habe ich der Schweiz zu verdanken. Es braucht doch einiges Geld, um so ein Buch zu realisieren. Ich habe das Buch unabhängig von Hochschulen realisiert oder von Kunstinstitutionen. Das heißt, ich war allein zuständig, dieses Geld zu generieren. Ein Betrag ist aus Österreich gekommen, worüber ich mich sehr freue. Aber alle anderen Beiträge sind aus der Schweiz gekommen. Und ich muss sagen, das ist wirklich sehr toll, dass das möglich war, dass hier so viele geldgebenden Institutionen das Vertrauen hatten und das Interesse, dass so ein Buch Relevanz macht und möglich werden kann. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren, Britta Polzer. Das Buch heißt Kunst und Dorf, ist erschienen bei Scheidegger und Spieß. So viel von Reflexe für heute. Am Mikrofon Elinor Landmann.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.